Patient kam an mit Lendenwirbelsäulenschmerzen, ganz typische Lendenwirbelsäulenschmerzen. In der Therapie versuchen wir natürlich die Ursachen zu behandeln. Das will ja jeder. Dann ist die Ursache von diesen Lendenwirbelsäulenschmerzen die verspannte Rückenmuskulatur. Die Ursache von der verspannten Rückenmuskulatur war in dem Fall, bei dem Patienten jetzt, sein Darm. Sein Darm, er war aufgebläht, hat Verstopfung gehabt, ne? Und dadurch war die Durchblutung für die Wirbelsäule natürlich ganz schlecht für die Rückenmuskulatur. Das heißt, es ist zu wenig arterielles Blut hinten reingeflossen, also zu wenig Sauerstoff. Und gleichzeitig ist aber auch das venöse Blut und die Lymphe schlecht abgelaufen. Das heißt, wir haben einen Überdruck hinten drin gehabt. Hat den natürlich die Muskulatur komplett knallefest gemacht.
Herzlich willkommen zum Dr. Karl Academy Podcast, dem Podcast, der inspiriert, verbindet und Horizonte erweitert. In diesem Format möchte ich dich auf eine Reise mitnehmen, die weit über die klassische Medizin hinausgeht. Hier treffen sich großartige Menschen aus unterschiedlichsten Berufungen, um gemeinsam neue Wege der funktionellen Medizin zu erkunden, innovative Behandlungsansätze zu teilen und frische Impulse für dich, für deine Praxis, für deine Behandlungsstrategien und auch für dein Leben zu geben. Gemeinsam schaffen wir eine Symbiose aus Expertise, Menschlichkeit und Visionen für eine gesündere und für eine ganzheitlichere Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Dr. Anne-Karl Academy Podcast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, Marco Bergmann. Marco ist ein Therapeut mit Leib und Seele. Und seine Expertise reicht von der ganzheitlichen Physiotherapie über osteopathische Regulationstherapie bis hin zur Ernährungsmedizin und auch der ganzheitlichen Naturheilkunde. Und doch ist er nicht nur ein herausragender Therapeut, sondern auch ein leidenschaftlicher Dozent und sehr guter Ausbilder, wie ich aus eigener Erfahrung sagen darf. Und du teilst dein Wissen über die ganzheitliche Sichtweise auf den Menschen und das wirklich mit absoluter Leidenschaft. Seine eigene patentierte Metallistic Health Methode verbindet all diese Disziplinen zu einem einzigartigen Behandlungskonzept. Und genau darüber werden wir heute sprechen. Was ist das? Was können wir hier erwarten? Und warum ist es so wichtig, den Menschen auch so ganzheitlich wirklich zu interpretieren und in die Behandlungsstrategie mit einzubeziehen? Also, was bedeutet ganzheitliche Gesundheit wirklich? Wie beeinflussen Körper, Geist und Ernährung unsere Heilung? Und warum ist es wichtig, über den Rand oder über den Tellerrand der klassischen Physiotherapie auch mal hinauszuschauen, die Faszien zum Beispiel viel stärker mit einzubeziehen. Marco ist nicht nur dynamisch, sondern auch extrem herzlich, kann ich euch sagen. Ein Mensch, von dem wir noch viel hören werden, da bin ich mir ganz sicher. Und ich freue mich riesig auf dieses Gespräch. Also lehnt euch zurück, lasst euch inspirieren und herzlich willkommen, Marco Bergmann.
Guten Morgen, meine Liebe. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Leute, macht mich sehr stolz, dass du mich eingeladen hast. Das ist mein erster Podcast und einen besseren Einstieg kann man sich da überhaupt nicht wünschen, würde ich sagen.
Marco, ich freue mich wirklich, dass du auch die Zeit gefunden hast. Du bist wirklich sehr, sehr busy, kann man sagen. Du bist nicht nur aus Leidenschaft ein Therapeut, sondern du möchtest dein Wissen ja auch weitergeben. Da kommen wir auch nochmal im Laufe des Podcasts dann dazu. Aber lass uns mal vielleicht ganz vorne anfangen. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, diese ganzen Spezialgebiete miteinander zu verbinden? Letztendlich baut natürlich immer das eine aufeinander auf und die eine Tür öffnet sich und man findet viele Sachen. Aber wie bist du denn überhaupt von deiner klassischen Ausbildung auf diesen Weg gekommen, dass du den Menschen auch so betrachten möchtest?
Gut, das ist natürlich schon eine Geschichte. Es fängt eigentlich aus dem Mangel raus an. Früher in meiner Schulzeit war wirklich eine absolute Katastrophe für mich, die Schulzeit. Ich war nicht gut, ich bin zwar einen normalen Werdegang gegangen, aber jeden Früh mit Bauchschmerzen natürlich aufgestanden, weil keine Lust auf Schule, es hat mir wirklich echt Angst gemacht, früh aufzustehen. Und wusste dann dementsprechend auch nicht, was ich dann später mal beruflich machen soll, weil ich einfach immer im Stress war, ne? Mhm. Cortisolrausch eigentlich, und dann kannst du einfach irgendwann nicht mehr klar denken, du kannst keine Entscheidung mehr treffen. Hab dann erst eine andere Ausbildung angefangen, wo ich dann abgebrochen hatte, und dann bin ich zu einer Kinesiologin gekommen, die dann eigentlich zu mir gemeint hat, ich muss was Soziales machen. Und die hat mir dann auch einen Platz im Krankenhaus beschafft, wo ich dann als Physiotherapeut ein Praktikum gemacht habe, also so ein Vorpraktikum. Und da habe ich dann so meine Leidenschaft entdeckt, wo ich dann gesagt habe, okay, das möchte ich machen, ich möchte Menschen helfen, ne? Weil das hat mich vom ersten Tag erfüllt. Habe dann angefangen mit der Ausbildung erst als Masseur, also ganz unten in der Nahrungskette eigentlich, und da wirst du echt nicht wahrgenommen als Masseur. Aber ich habe den Weg wirklich so gewählt, weil mir einer gesagt hat, wenn du zuerst Masseur lernst, bevor du Physio machst, kannst du tasten und fühlen. Mhm. Ich diesen eigentlich diese extra Meile nochmal gegangen und habe erst zweieinhalb Jahre vorgeschaltet als Masseur, habe dann gleich den Physiotherapeuten hinterher gemacht. Und dann habe ich gedacht, wenn ich den Physio habe, dann kann ich alles behandeln. Okay, dann war ich fertig mit Physio und habe dann einfach das Behandeln los angefangen. Aber dann relativ flott gemerkt, kann nicht alles behandeln. Okay, also was brauche ich als nächstes, um vielen Leuten helfen zu können? Dann bin ich in die Sportphysiotherapie gegangen. Und ich habe immer noch denen helfen. Ich habe zwar mehr Menschen geholfen, aber immer nicht genug. Dann habe ich gedacht, okay, was braucht es jetzt? Und dann bin ich in die Osteopathie reingerutscht. Oder zufällig. Das weißt du ja. Und habe dann 6 Jahre Osteopathie studiert, nebenberuflich. Und dann habe ich gedacht, wenn ich Osteopath bin, dann kann ich alles machen. Hab dann aber während der Ausbildung gemerkt, dass es wahrscheinlich nicht so hinhaut, dass ich jedem helfen kann mit der Osteopathie. Danach habe dann gleich parallel angefangen mit verschiedenen Kinesiologie-Ausbildungen. Und da habe ich dann wirklich schon wirklich echt ganzheitlicher gedacht, weil danach die Emotionen mit dabei waren, auch die Ernährung schon dabei war. Dann, aber Ernährung war dann wieder ein eigenes Feld, weil Ernährung ist jetzt so in diesem Feld. Dann habe ich dann teilweise angefangen. Kennst du ja, ne? Die klinische Psychologie. Habe da Kurse mitgemacht. Und so ist es dann eigentlich immer über die Jahre entstanden. Dann noch den Heilpraktiker gemacht, damit ich in die Infusionstherapie reinkomme. Weil wir brauchen einfach auch Infusionen. Wenn der Darm mit aufnahmefähig ist, brauchen wir einfach Infusionen, damit Dinge schnell ankommen und wir ins Handeln kommen. Und so hat sich das über die Jahre, über die Jahrzehnte jetzt aufgebaut, dass ich halt seit meinem 18. Lebensjahr, jetzt bin ich 41, nonstop immer in der Schule bin. Ich bin nonstop am Lernen und seit einem Jahr jetzt ja noch am Unterrichten als Dozent. Ja, das ist einfach mein Antrieb. Ne? Mein Antrieb, mein Lebenssinn ist einfach Lebensdienlichkeit. Lebensdienlichkeit bedeutet ganz einfach, es ist gut für mich, es dient mir, ich verdiene damit auch mein Geld natürlich. Ne? Ich will ja auch ein gutes Leben haben. Es dient aber, lebensdienlich bedeutet aber, es dient meinem Gegenüber. Also jetzt zum Beispiel, wenn jetzt mein Patient vor mir sitzt und dem geht es dann besser, dann geht er in seine Familie rein. Und der geht's dann auch besser, weil er gut gelaunt ist. Und wenn die Familie dann wieder auf die Arbeit geht oder die Kinder in den Kindergarten, dann ist das Umfeld auch glücklich. Also wenn jeder zufrieden ist und unser Umfeld zufrieden ist, gibt's ja kaum Streit. Wenn wir uns im Reinen sind, passt es. Also Lebenssinnlichkeit, es dient mir, es dient meinem Gegenüber und damit dem großen Ganzen. Mhm. Mein täglicher Antrieb, auch früh aufzustehen, meine Routinen zu machen. Genau, das ist so mein Ding.
Ich finde das grandios, wirklich überhaupt diese intrinsische Motivation zu haben, auch bereit zu sein, immer wieder neugierig auf neue Felder zu sein. Ne? Ja. Und letztendlich, das eine ergibt ja dann das andere. Wenn du als Therapeut fühlst, dann merkst du ja auch die unterschiedlichen Belastungen des Menschen. Und dann merkst du ja irgendwann, man redet ja auch mit den Menschen. Also es ist ja nicht so, dass sie sich da nur hinlegen wie bei der Entspannungsmassage und so ein bisschen wegnicken, sondern viele haben ja auch bei uns Therapeuten oder Ärzten so ein bisschen das Gefühl, dass sie dann auch einfach mal loslassen können, weil jemand anderes in dem Moment für sie da ist. Ich will nicht sagen, unbedingt nur die Verantwortung übernimmt, weil das wäre dann auch das Thema der Selbstwirksamkeit, was wir auch nochmal besprechen können. Aber es geht ja letztendlich darum, dass du fühlst und dass du dann auch so komplex den Menschen wahrnimmst, wie du dann ja auch letztendlich deine Ausbildungen gestartet hast.
Ja.
Ja, also das eine miteinander zu verbinden und alleine die Osteopathie ist ja schon so komplex, die ja auch wirklich in dieses Feinstoffliche mit reingeht. Und genau hier nimmst du ja dann auch eigentlich die Schnittstellen wahr aus diesen verschiedenen Ebenen, oder? Wie siehst du das?
Also das Erste, was ich meinen Patienten eigentlich beibringe, ist Selbstverantwortung. Also bei mir gibt es in der ersten Sitzung erstmal einen kleinen Vortrag über Selbstverantwortung, weil hier gibt es das nicht, dass sich einer hier hinlegt und sagt, mach du mal. Das wird die Leute dürfen dann nicht mehr kommen. Also ich würde die dann erstmal wieder wegschicken, bis sie dann verstanden haben, dass sie eigentlich nur sich selber heilen können. Ne? Also ich bin Upser, ich sage, okay, das ist der Weg. Also stell dir vor, der Patient steht da und er weiß gar nicht, wo es in seinem Leben hingeht. Geht's da lang, geht's da oder geht's nach hinten? Ne? Und ich sage denen halt, oder ich gebe denen einen Tipp halt, wo das Leben hingehen könnte und den Weg müssen sie dann aber selber gehen. Ne? Ich mache die Tür. Durchgehen müssen sie selber. Das ist wichtig für mich. Und vor ein paar Jahren war ich mal ziemlich frustriert. Das war, glaube ich, so 2016 oder 15. Hatte ich sehr, sehr viele Dauerpatienten. Ne? Und die kamen immer mit dem gleichen Problem. Und da habe ich mir gedacht, mache ich irgendwas verkehrt? Ne? Und immer, wenn ich denen Tipps gegeben habe, haben sie mich immer so angelächelt. Ne? So auf die Art, ja, erzähl du mal. Ne? Und dann beim nächsten kamen sie mit dem gleichen Problem. Ich so, hast du das und das umgesetzt? Ja, nee, hatte ich keine Zeit. Und dann habe ich mir, macht es immer zwischen Weihnachten und Silvester, in den Rauhnächten auch, schreibe ich mir immer einen Brief, wo ich in 10 Jahren stehe. Und da schreibe ich mir praktisch mein perfektes Leben in 10 Jahren auf, wie das sein soll. Das mache ich jedes Jahr einmal. Und da habe ich dann als Schlusssatz geschrieben, ich möchte nur noch Patienten behandeln, die wollen. Mhm. Das Gesetz der Anziehung. Und dann ist was ganz Kurioses passiert. Einen Monat später war mein Plan halb leer. Ich habe echt immer riesen Wartezeiten gehabt, also von 3-4 Monaten damals. Und auf einmal war der Plan nur noch 2 Monate voll. Da habe ich gedacht, fuck, was ist denn da los? Dann habe ich echt Angst gekriegt. Also, was ist da los? Wollen die nicht mehr zu mir? Dann habe ich mal geguckt, wer da alles abgesagt hat. Das waren alles die Dauerpatienten, wo mich echt nur die Energie gekostet hatten. Und die sind dann einfach gegangen, weil ich das für mich imaginiert habe. Und das geht ja dann über die Frequenz. Mhm. Das ist dann wirklich auch gespürt. Und auf einmal waren die weg. Und viele sind wieder da nach ein paar Jahren, wo es dann verstanden haben, wo dann auch gesagt haben, Marco, ich weiß genau, was du von mir wolltest, weil ich war in der Sackgasse drin und jetzt weiß ich, okay, ich muss mich selber um mich kümmern. Und die sind jetzt alle wieder da. Ja. Das ist ganz wichtig.
Ja, das ist aber auch genau das. Du kannst ja letztendlich nur mit Menschen arbeiten, die auch arbeiten wollen. Weil ansonsten bist du ja, ich sag mal, in so einem Dauerkreisverkehr und die Zentrifuge läuft ja immer schneller. Und wir kennen ja Zentrifuge, Fliehkraft und so weiter. Du wirst ja in dieser Bahn gehalten. Das heißt, du musst schon bewusst die Entscheidung treffen für dich. Also nicht nur als Therapeut, sondern natürlich auch als Patient. Aber ich finde es insbesondere wichtig, als Therapeut auch wirklich sich die Entscheidung zu geben, wie möchte ich behandeln und was für Patienten dürfen dann auch kommen.
Absolut. Ja,
es gibt auch Therapeuten, die beispielsweise schon auf ihrer Webseite stehen haben, ich arbeite mit dir, wenn. Ja? Oder bitte entscheide dich, was wähle. Ja, aber das ist ja auch letztendlich richtig.
Wir kommen
ja sonst gar nicht weiter, ne? Und das ist ja das Frustrierende. Und diese Prozesse habe ich auch schon hinter mir, deshalb weiß ich genau, was du meinst. Es kostet wirklich viel Energie, weil wir ja was bewegen wollen, aber wir merken, dass sich nicht viel tut. Und das ist eben genau das, was natürlich den Patienten nachher auch frustriert, wenn er merkt, jetzt mache ich schon, aber irgendwie tut sich nichts, aber eigentlich bin ich auch nicht bereit, neue Muster einzuführen. Ne?
Das liegt einfach ganz einfach daran. Also für mich reicht es ja aus, das auszusehen, für mich die Entscheidung zu treffen, okay, ich möchte nur mit Leuten arbeiten, die wo auch wirklich wollen. Mhm. Die Frequenz reicht bei mir schon aus, ne? Und dass ich die Leute anziehe. Ich mache ja eigentlich überhaupt keine Werbung. Na klar, ich bin auf Instagram, aber nicht mal meine Homepage funktioniert gerade, es tut mir leid. Die ist gerade noch wieder im Neuaufbau. Also das Problem ist einfach immer, jeder möchte glücklich sein, aber keiner möchte den Preis dafür zahlen. Das bedeutet, immer die Leute, willst du glücklich sein oder willst du gesund sein? Da sagen immer alle ja. Und dann frage ich immer, willst du glücklich oder gesund sein, egal was passiert? Also möchtest du den Preis dafür zahlen auch? Also möchtest du Routinen aufbauen? Möchtest du dein Leben ändern? Die hilft den Leuten einfach ruhig und sagt dann, nee, ich möchte erstmal das so bleiben, wie ich bin. Und es ist auch okay so, ne? Weil die Leute sind einfach noch nicht so weit. Die brauchen einfach noch Zeit. Und ich sage immer, die Leute sollen in ihrem Tempo gehen. Also nicht in meinem Tempo. Ich bin manchmal halt irgendwo schneller. Manchmal bin ich ein bisschen langsamer im Lernen. Aber jeder Mensch soll in seinem eigenen Tempo lernen. Und dann haben die auch keinen Stress. Aber wir dürfen es halt nicht verurteilen, wenn sie halt gleich unserer Meinung sind. Und ja, das ist einfach das ganze Thema, ne? Keiner möchte den Preis dafür zahlen. Oder wenige.
Ja, da sagst du komplett was Richtiges, dass wir einmal uns dem Tempo des Patienten auch so annähern und schauen, was kann er überhaupt umsetzen, welche Energie ist da.
Genau.
Ja, aber was ich zum Beispiel immer wieder feststelle, ist, dass viele Patienten so viel Energie verlieren, wo sie das gar nicht wahrnehmen. Das heißt, das ist nicht nur die Erkrankung, das ist nicht nur die Veränderung, das ist nicht nur das Symptom, sondern es ist tatsächlich auch so diese Verlustkräfte, die da einfach entstehen, weil der Fokus gar nicht da ist. Dann wird hier gemacht, da gemacht, dann wird der Berg irgendwo immer größer und man schiebt immer mehr auf und irgendwann geht's nicht mehr und dann versucht man irgendwie ganz schnell was zu lösen, was einfach so nicht lösbar ist. Ich glaube, deshalb finde ich das schon sehr, sehr gut, dass du als erstes mal überhaupt so einen Faktencheck machst und sagst, wo stehst denn du eigentlich? Wenn wir miteinander arbeiten, wo bist du? Was können wir hier ausrichten? Was kannst du im Kleinen schon ändern? Und wie können wir für dich vielleicht auch Geschwindigkeit rausholen, die dich dann mühelos gar keine Energie kostet?
Und wir sehen es ja auch ständig im Alltag, ne? Also mittlerweile habe ich es ganz gut abgelegt, aber mir passiert es bestimmt auch. Viele Menschen verbiegen sich halt eben im Alltag. Ne? Also wir wollen anderen gefallen, dadurch verbiegen wir uns. Und die Folge davon ist, Wir verbiegen uns aber auch körperlich, ne? Wir bekommen Skoliosen, wir bekommen Muskelverkrampfungen. Ne? So geht es ja vom ins Physische auch dann, ne? Durch den Gedanken, ich muss mich jetzt verbiegen, weil ich dem und dem oder der und der gefallen will. Ne? Und wir uns Masken aufsetzen. Also ich kann wirklich mittlerweile behaupten, dass ich privat, so wie beruflich oder wenn ich in der Dozententätigkeit bin, immer gleich bin. Oder wie ich jetzt bin, so bin ich auch zu Hause, ne? In meinem Umfeld.
Das kann ich auch unterschreiben. Ja, ich habe dich ja jetzt schon in mehreren, sag ich mal, verschiedenen Situationen kennengelernt und deshalb mag ich dich ja auch so, weil du einfach authentisch bist, ja. Und das ist was, das fehlt vielen in der heutigen Zeit. Die sind zwar nett und freundlich nach vorne hin, aber irgendwo ist dann so ein bisschen die Authentizität nicht mehr gegeben. Und das macht das Ganze dann auch teilweise ein bisschen schwierig, ne? Aber wie gesagt, das ist ja das Schöne an dir. Hast ja nicht nur eine Leidenschaft für diese Thematik, sondern du hast auch eine Leidenschaft für den Patienten und behandelst die Dinge eben nicht unterkomplex. Ja, der Mensch ist komplex, wir haben verschiedene Ebenen, wir haben verschiedene Einflussfaktoren und genau das muss ja letztendlich auch berücksichtigt werden, damit man eben dann die verschiedenen Dinge lösen kann. Zum Beispiel, du hast jetzt gerade dieses Beispiel gebracht mit dem Verbiegen. Tatsächlich haben viele Patienten Kreuzbisse. Warum? Weil der Unterkiefer auf einmal über dem Oberkiefer steht und die versuchen im Handeln irgendwas zu kompensieren, was sie eigentlich sich im Kopf verbieten. Ja, und es ist total spannend, wie dann auch der ganze Körper nicht nur in der Skoliose endet, weil ich meine, ein Kreuzbiss auf der einen Seite bedeutet immer eine Torsionsskoliose letztendlich im Gesamten plus Blockaden und so weiter. Ich finde es wirklich ganz, ganz spannend, wie man dann die einzelnen Sachen auch so lesen kann. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, dann verbindest du ja auch genau diese Themen miteinander, um dem Patienten eigentlich so ein bisschen zu lesen und zu sagen, guck mal, das sind deine Themen, aber im Kopf oder im Mindset muss eben auch eine bestimmte Ausrichtung da sein. Wie kann man das, oder vielleicht beschreib doch mal, du sagst, du holst den Patienten in der ersten Stunde erstmal so ein bisschen ab. Und wie gehst du dann vor? Was ist dein Ansatz?
Also, ich muss ganz kurz noch ein bisschen ausholen. Also von der die Metalistic Health Methode, wie sie, die ist ja eigentlich über die letzten Jahre entstanden. Also was ist letzten Jahre? Eigentlich schon seit 2005, wenn ich sage, ich behandle Anfang 2005, war ich mit der Ausbildung fertig. Wo ich dann entscheiden konnte, welche Fortbildung ich selber mache. Ne? Und da ist sie eigentlich schon entstanden. Ne? Und ich wusste ja auch schon, Mindset ist immer ein ganz wichtiges Thema. Und die Metalistik bedeutet ja nichts anderes als, Meta ist meine größte Stärke, die Meta-Ebene, also das, den Blick aufs große Ganze. Das bedeutet, also wenn der Patient kommt, ich sehe schon sehr, sehr viel vorher, bevor er was gesagt hat. Dazu kann ich nichts. Ich habe das natürlich auch weiterentwickelt, weil auf Talent dürfen wir sich auch nicht ausruhen. Und das Wort Listik kommt von Holistik, von der Ganzheitlichkeit. Also Metalistik ist Metaebene und Holistik und die Health-Methode. Das heißt, die Metalistik-Health-Methode habe ich drei Säulen. Bedeutet einmal die strukturelle Säule, wo dann die Osteopathie drin ist, die ANF, die manuelle Therapie, die Physiotherapie, alles, was ich bis jetzt in meinem Leben gelernt habe. Ne? Dann auch natürlich die Ozontherapie und so weiter. Akupunktur. Und dann haben wir noch die Ernährungssäule mit der KPI. Ich bin ja auch sehr paleolastig von der Ernährung her. Also Paleo bedeutet kein Getreide, keine Kuhmilch, kein Schweinefleisch. Also in Paleo dürfen wir zwar Schweinefleisch essen, aber ich mache es selber nicht. Also wenn man ganz kurz, das kurz mal einblenden darf, so ist meine Ernährungspyramide. Das habe ich aber hier auf den Tisch legen, das sieht der Patient auch immer gleich. Und weil Ernährung einfach enorm wichtig ist fürs Immunsystem und natürlich für die Emotionen. Und was macht Ernährung mit unseren Emotionen? Was macht Ernährung mit unserem Immunsystem? Und wie beeinflusst sich das alles gegenseitig? Das ist praktisch die Ernährungssäule. Und dann noch die neurobiologische Säule, wo dann die ganzen Ausbildungen von der Kinesiologie drin sind, wo dann auch irgendwelche Störfelder testen, wie zum Beispiel Zähne oder Nikos, aber auch überall Narben am Körper, Toxine, Erreger. Die strukturelle Komponente können wir testen. Wir können Allergie oder Unverträglichkeiten testen. Emotionen natürlich. Ne? Also die neurobiologische, emotionale Säule, nenne ich sie, ist ja praktisch Emotionen plus alles, was im Körper uns Stress bereiten könnte. Das können wir alles testen. Und das sind aber keine drei einzelnen Säulen, sondern in der Behandlung fließen die ineinander über. Also ich kann da überhaupt nicht trennen. Ich mache heute nur Osteopathie oder ich mache heute nur Ernährungsmedizin oder ich mache heute nur eine kinesiologische Behandlung. Das funktioniert ja nicht. Kombiniere alles und dann arbeite ich intuitiv, was der Patient halt heute an dem Tag gerade braucht. Kurzes Fallbeispiel, ganz frisches sogar von vor 2 Wochen. Ein Patient kam an mit Lendenwirbelsäulenschmerzen, ganz typische Lendenwirbelsäulenschmerzen. Mhm. In der Therapie versuchen wir natürlich die Ursachen zu behandeln. Das will ja jeder mittlerweile behandeln. Aber in der Metallistic-Health-Methode behandeln wir die Ursache von der Ursache von der Ursache. Der Patient kommt mit Rückenschmerzen, also sagen wir mal unter der Lendenwirbelsäule. Dann ist die Ursache von diesen Lendenwirbelsäulenschmerzen die verspannte Rückenmuskulatur. Die Ursache von der verspannten Rückenmuskulatur war in dem Fall, bei dem Patienten jetzt, sein Darm. Sein Darm, er war aufgebläht, hat Verstopfung gehabt, ne? Und immer aufgebläht. Und dadurch war die Durchblutung für die Wirbelsäule natürlich ganz schlecht für die Rückenmuskulatur. Das heißt, es ist zu wenig arterielles Blut hin und reingeflossen, also zu wenig Sauerstoff. Und gleichzeitig ist aber auch das venöse Blut und die Lymphe schlecht abgelaufen. Das heißt, wir haben einen Überdruck hinten drin gehabt. Also zu wenig Sauerstoff, den Überdruck vom venösen lymphatischen System. Hat den natürlich die Muskulatur komplett knallefest gemacht. Die Ursache von seinem überblähten Darm war, weil er gebissen hat. Das heißt, er war ein Bruxierer, ne? Also er hat gebissen nachts, hat auch eine Schiene gehabt oben drin.
Ja, auch schön blockiert.
Aber die Ursache für sein Beißen war aber emotional. Er hat einen Beruf gemacht, wo ihm keinen Spaß gemacht hat. Er hat eine Ehe geführt, wo er nicht glücklich war. Und wie gesagt, solche verschiedenen Ursachen haben wir. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, also wenn ich jetzt rein osteopathisch arbeiten würde, hätte ich gesagt, okay, die Ursache für die verspannte, die Ursache für seinen Rücken ist die verspannte Muskulatur. Und wenn ich noch weit gegangen wäre, wäre sein Darm gewesen. Punkt, wäre fertig wäre gewesen. Sondern hätte ich permanent den Darm freigemacht und nach 2 Tagen hätte er die gleichen Symptome wieder gehabt. Also wir behandeln wirklich die Ursache von der Ursache von der Ursache. Also wir gehen bis an die Wurzel, an die Radix. Und die Radix seine Emotionen. Emotionen, er hat immer, also er ist früh aufgestanden, hat Angst gehabt, auf die Arbeit zu gehen. Dann hat er eine Ehe geführt, wo keinen Spaß gemacht hat, ganz klar. Und das waren 2 Stressfaktoren, wo du über das limbische System dann einfach gehen. Das limbische System gibt dann die Impulse weiter an die motorischen Kanäle vom Trigeminus. Der Trigeminus versorgt die Kiefermuskeln. Was machen wir dann? Beißen. Ne? Und dadurch, dass er gebissen hat, ging seine Schädelbasis zu, Foramen jugulare, wo der Vagusnerv rauskommt. Der Vagusnerv, Entspannung Magen-Darm-Organe, dadurch sein überblähter Darm und dadurch die Stoffwechselstörung hinten in der Muskulatur. So behandeln wir eben. Ja. Aber wenn ich die Emotion nicht behandle, kommt sein Symptom immer wieder. Wenn ich seinen aufgeblähten Darm nicht behandle, kommt es auch wieder. Ne? Also ich muss natürlich auf allen Ebenen arbeiten. Natürlich muss ich auch die Ernährung umstellen, weil natürlich der war ein Frustesser.
Ja, klar. Das also, ist im Endeffekt, ja, genau. Das kommt ja noch dazu.
Ich muss die Emotionen in den Griff kriegen, dass er dann überhaupt mal wieder mit dem Stressessen aufhört und dass er gesunde Ernährung angewöhnt. Weil du kannst jemand, der wo im maximalen Stress ist, die Ernährung umstellen, weil der braucht ja Zucker. Der braucht ja. Und das kriege ich nur dauerhaft hin, wenn er vom Kopf her klar ist und er braucht Klarheit. Er muss wieder wissen, was er will, weil er war in seinem Ding, in seinem Leben gefangen und wusste gar nicht mehr, ja, was will ich überhaupt? Weil er war ja nur im negativen Umfeld.
Ja, vor allen Dingen ist das ja auch dieser Klassiker, du kriegst so viele Infos in dein System, ja, der Magenmeridian ist voll, die Infos sind ja nicht nur stofflich von dem, was du isst, sondern eben auch feinstofflich, ne? Und wenn du es irgendwann nicht mehr sortieren kannst, dann wird es schön im Darm geparkt und dann hast du ja nicht nur... Du hast ja nicht nur den Faszienspeicher oder den Gewebespeicher oder den Zellspeicher, sondern du hast natürlich ja auch einen Organspeicher. Und das ist ja genau das, was wir auch in der Psychoneuroimmunologie immer stärker dann hervorholen, dass wir das verknüpfen. Und du hast jetzt eben schon was ganz Wichtiges gesagt. Das ist aber für viele noch nicht wirklich auf dem Plan, dass wir über die gleiche Stelle, limbisches System, Emotionen als auch Stress verarbeiten. Das ist die gleiche Kaskade, die hier angetriggert wird. Und da ist der Reiz total egal. Es geht immer durch das System. Und übrigens liegt die Kaumuskulatur, wie du es ja eben auch schön gesagt hast, auf dem Magenmeridian. Das heißt, das ist immer miteinander verbunden. Und wenn man dann einfach nur eine Aufbissschiene reinknallt, so nach dem Motto, oh, der beißt, ja, das machen ja viele Zahnärzte oder auch die, sage ich mal, Allgemeinmediziner sagen dann vielleicht, naja, du kaust ein bisschen viel, geh mal zu deinem Zahnarzt. Am Ende des Tages ist es ja auch nur das Ende der Kette, weil es das stressverarbeitende System ist. Aber wo der Stress herkommt, das ist es. Und die meisten sagen dann, ja, da kann ich ja nichts dran ändern. Doch, genau das ist es ja.
Nicht können heißt nicht wollen, ne?
Ja, genau. Das ist immer so eine schöne Ausrede vom Verstand. Der macht dann dicht und sagt, naja, komm aber da jetzt nicht raus. Ich kann mich von der Frau nicht trennen. Ich kann meinen Job nicht kündigen. Ich kann hier nicht, ich kann da nicht. Musst du vielleicht auch gar nicht. Aber wenn du deine Ausrichtung änderst und vielleicht auch siehst, dass deine Frau für dich ist oder dein Mann für dich ist, nur dass die Energie vielleicht ein bisschen anders fließen darf, dann geht auch der Abfluss wieder, sprich der Darm. Und natürlich musst du auch dann stofflich den Darm aufbauen oder erstmal überlegen, was gebe ich eigentlich meinem System an Futter.
Also bei Ihnen war es natürlich ganz krass. Also wenn du dem jetzt was an Nahrungsergänzung gegeben hättest, das wäre ein teurer Studium geworden. Ne? Er hätte ja nichts aufspalten können. Ne? Das hätte jetzt einfach nicht viel gebracht. Deswegen haben wir dann erstmal ein paar Infusionen auch gegeben, ne? Dass er sich mal ein bisschen entspannt auch, ne? Und ein paar Nährstoffe wieder aufnimmt. Aber natürlich, wir müssen natürlich strukturell arbeiten. Wir mussten Emotionen arbeiten. Und ganz wichtig ist, wir mussten ihn entgiften, weil das limbische System, sein Gehirn war ja komplett übersäuert. Dann hast du halt einfach in der heutigen Zeit viele Umweltgifte, ne? Wie zum Beispiel auch er putzt seine Zähne immer nur mit Fluoridzahnpasta, ne? Das sind ja alles bluthirnstrang-gängige Mittel, wo sie dann oben auch irgendwo festsetzen im Hippocampus und Hypothalamus und Hypophyse, wo unser Hormonsystem ist. Das muss natürlich auch alles entgiften. Also, aber das ist halt das Gute an der Kinesiologie, das können wir alles testen. Mhm. Dann können wir das natürlich auch schön ausleiten. Voraussetzung ist natürlich, dass wir in den parasympathischen Zustand bringen. Ne? Mhm. Auch ein Ziel der Metallic-Kells-Methode, den Patienten in den parasympathischen Zustand zu bringen. Ne? Ein Ziel davon. Also das Hauptziel ist einfach von der Metallic-Kells-Methode, das vegetative Nervensystem so hinzukriegen, dass Sympathikus, unser Stresssystem und unsere Entspannung, der Parasympathikus, immer im Einklang sind, dass wir adäquat auf Reize reagieren können. Das heißt, wenn wir Stresshormone brauchen, da haben wir auch noch genug da, dass wir Leistung bringen können. Und wenn dann der Stress vorbei ist, dann auch wieder die Stresshormone schnell abgebaut werden und dann in den Parasympathikus reinkommen und dann auch wieder in die Ruhe reinkommen. Mhm. Und heutzutage einfach, ich würde mal sagen, bei 80% der Leute oder vielleicht noch mehr, nicht mehr möglich. Die sind nicht mehr regulationsfähig, wie wir es immer so schön sagen.
Ja, vor allen Dingen aber auch vom Kopf, ne? Ja, das auch. Das ist, dass diese ganzen dysfunktionalen Muster, die knallen natürlich komplett durch und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass wir eine Gesellschaft chronisch kranker Menschen sind, weil einfach viel zu viel über die letzten Jahrzehnte aufgestaut wurde. Ja. Ja, und dann kommt der Zeitpunkt X, der kommt ja bei jedem an einem anderen Schnittpunkt und dann musst du erst mal schauen. Und vor allen Dingen dieses Gewebe entgiften bedeutet ja letztendlich auch feinstofflich zu entgiften. Also wirklich mal aufzuräumen, was mache ich hier eigentlich? Warum habe ich dieses Muster? Warum habe ich diese Kontexte? Und warum blockiere ich mich selber? Weil letztendlich ist ja dieses dysfunktionale Muster nichts anderes. Ja?
Richtig, vollkommen richtig, ja.
Und das ist ja das finde ich das Schöne an deiner Methode, dass du wirklich den Menschen an sich wahrnimmst, das Feld, wenn du so willst, liest vom Stofflichen, vom Feinstofflichen, aber du kannst es ja auch noch fühlen durch deine Ausbildungen. Ne? Ja. Und das ist das, was, sage ich mal, auch eine Gabe ist, dass viele vielleicht gar nicht so wirklich wahrnehmen, weil sie das immer schon in sich haben, aber du kannst ja alles fühlen. Du fühlst ein übersäuertes Gewebe, du fühlst ein entspanntes Gewebe und da fängt es ja letztendlich an, von dieser Kette aus dann auch wirklich zu überlegen, wie kommen die einzelnen Einflussfaktoren zusammen. Wenn wir nochmal auf diesen Patientenfall gehen, das ist ja jetzt, sage ich mal, was, das muss ja auch entwickelt werden, wenn du so willst. Ne?
Ja.
Das heißt, das sind ja Dinge, wo man dem Patienten Stück für Stück letztendlich auch sein Behandlungskonzept gibt und wo man vielleicht auch das ein oder andere Mal interdisziplinär arbeiten muss, dass eben bestimmte Sachen auch so laufen. Aber Grundvoraussetzung ist natürlich die, dass der Patient auch will. Das ist ja grundsätzlich, wenn die in die Praxis kommen, wollen die alle erstmal. Wenn du dann immer so ein bisschen nachhörst, ne?
Ich gebe dir mal ein krasses Beispiel jetzt aus meiner Familie. Ich darf es auch erzählen, das war mein Vater, ne? War immer Fernfahrer und mit Leidenschaft auch. Und dann hat er auf einmal, wo war das jetzt genau, im Zäkum, also im Dickdarm, einen Tumor bekommen, ne?
Mhm.
Okay, und dann hab ihn halt getestet, okay, kamen die Zähne natürlich raus, ne? Hatte noch Amalgam im Mund gehabt, er hat einen Totenzahn gehabt, hat eine sehr hohe Pilzbelastung gehabt, weil er hat auch viel, hat Getreide gefahren und Getreide, das hat er ja immer alles eingeatmet. Ne?
Mhm.
Hohe Belastung gehabt, natürlich auch emotional noch aus der Vergangenheit mit der Ursprungsfamilie von ihm. Ne?
Mhm.
Aber die Heilblockade war eigentlich seine Zähne, also das Amalgam und Zahn natürlich vor allem. Ne?
Mhm.
Ich habe auch zu ihm gemeint, okay, da habe ich zum biologischen Zahnarzt damals geschickt, mit dem arbeite ich sehr gerne zusammen, Dr. Steffen Remus auch, Grüße gehen auch raus, habe ich den zu ihm geschickt und er hat einen Kostenvoranschlag gemacht von, ich glaube, über 30.000 Euro. Es war einfach, das war seine Altersvorsorge mit, ne? Und dann hat er zu mir gesagt, boah, Marco, ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Dann habe ich zu ihm gemeint, okay, also entweder du lässt es machen oder es kann sein, dass du halt bald nicht mehr da bist. Mhm. Und er hat es dann wirklich gemeint, hat mir dann vertraut, ne? Weil die Schulmedizin wollte den halben Dickdarm rausnehmen. Und da war ich Gott sei Dank dabei, weil die haben dann echt sehr stark mit Angst gearbeitet, gesagt, wenn sie den halben Dickdarm mit rausnehmen lassen, dann werden sie wahrscheinlich, werden sie wahrscheinlich sterben, ne? Dann habe ich gesagt, da wird gar nichts überredet, habe ich gesagt, wir machen das anders. Und dann habe ich mich wirklich echt weit aus dem Fenster gelehnt, habe gesagt, wir kriegen das wieder hin. Und dann sind wir diesen Weg dann gegangen. Ich musste ihn dann auch zum anderen Therapeuten abgeben, weil ich, ja, eine eigene Familie zu behandeln ist immer sehr schwierig. Er ist den Weg gegangen, ist jetzt wieder echt komplett hergestellt. Aber wie du es gerade gesagt hast, ich habe einen Zahnarzt gebraucht. Mhm. Ich kann ja das Amalgam nicht rausnehmen, vor allem nicht sicher rausnehmen. Ich hatte selbst eine Amalgamvergiftung, weil sie einfach nicht richtig rausgenommen worden ist, aber es war kein Fehler von dem Zahnarzt selber. Er wusste es einfach nicht besser, sondern so bin ich eigentlich zur biologischen Zahnmedizin gekommen. Also wieder Zufall, ne?
Ja, das eine geht dann immer zum anderen, ne?
Mir musste das passieren, damit ich überhaupt zum biologischen Zahnarzt komme. Weil wenn mir das nicht passiert, wäre ich wahrscheinlich nie zum biologischen Zahnarzt gekommen und hätte mich nie so in diese Richtung entwickelt. Man muss schon ein breites Netzwerk auch haben als Therapeut. Man braucht einen Zahnarzt, man braucht einen guten Orthopäden, man braucht einen Gynäkologen.
Total. Absolut, das ist ja das auch, da muss ich jetzt ganz kurz mal für die Akademie sprechen. Das ist ja das, was auch hier wirklich mit dem Podcast stattfinden soll. Ja, dass man weiß, hey, es gibt tolle, wirklich tolle Kollegen, die einfach auch ganzheitlich denken, die auch am Netzwerk interessiert sind, die an der Synergie interessiert sind, weil wir können das alles nicht alleine machen. Der heutige Patient ist so komplex. Der war wahrscheinlich vor 50 Jahren schon genauso komplex, aber er hat andere Themen gehabt. Ja. Heute ist es einfach so, wir müssen uns viel, viel mehr auch mit der Psyche beschäftigen, weil das ist, was hier so krass bespielt wird gerade und was dann eben diese Symptomatiken macht. Und das mit den Zähnen finde ich echt ein schönes Beispiel, weil gut, das ist jetzt natürlich mein Metier, aber ich habe selber, ne, mein eigener Mann, als ich den damals kennengelernt hatte, hatte der auch wurzelbehandelte Zähne und da habe ich als erstes gesagt, ich heirate dich nur, wenn die Dinger rauskommen.
Man muss ja auch verstehen, warum das so ist. Ne? Also zum Beispiel bei meinem Vater jetzt so, die Leichengifte, was ich unter den toten Zähnen anlage, die ganzen Bakterien lasse, hat er im Dickdarm abgelagert. Ne? Ja, ja. Das war krebsfördernd, einfach diese Stoffe. Ne? Dieses Leichengift, dieses Thioethermetacarpan, das sind Leichengifte und die lagern sich bei ihm im Darm ab und da sind dann die ganzen Zellen dann entartet. Ne? Das muss man schon dann auch wissen, was es auch für ein hochtoxisches Gift ist, ne? Was da unter den Zähnen steht.
Ja, das ist zum Beispiel sind jetzt die Zähne, aber es gibt ja auch noch viele andere Möglichkeiten, ne, die dann da entstehen, auch Narbengewebe beispielsweise. Aber wenn wir jetzt mal bei den Giftstoffen bleiben, das Tückische ist halt, es tut nicht weh. Ja. Es ist unterm Radar und ach ja, so ein wurzelbehandelter Zahn oder was soll das hier, ne? Also das ist grundsätzlich immer das. Wie gesagt, mein eigener Mann, wurzelbehandelte Zähne, zweimal an der Schulter operiert, lernt dann mich kennen, wo ich sage, hol die Dinger raus, du hast keine Schulterprobleme danach mehr. Ach Quatsch, du bist kein Orthopäde und so. Ne? Ja. Also, was dann alles so für Diskussionen kam, um sich auch davor zu drücken. Aber ich habe ihn dann davon tatsächlich überzeugt und seitdem hat er überhaupt gar keine Probleme mehr mit den Gelenken. Und deshalb ist er natürlich jetzt der größte Fürsprecher dafür. Ne? Aber auch das muss man erstmal selber lernen. Und er hatte natürlich keine Schmerzen. Und das ist ja jetzt nur eine private Geschichte. Aber am Ende ist es auch so, nicht nur die Zähne sind für irgendwas verantwortlich, aber sie bespielen eben das System sehr lange. Und auch andere Giftstoffe. Ne? Und dann, da sind wir wieder bei der Regulationsfähigkeit. Je nachdem, wie gut du regulieren kannst, wie gut du auch mit Stress umgehen kannst, wie du, sage ich mal, deinen Nährboden emotional auch gestaltest, das ist letztendlich das, was du in den Zellen verarbeitest und wie dein Körper letztendlich auch atmet, wie er entgiftet und wie er letztendlich auch, wenn du so willst, im Leben stehst.
Ja. Also wie gesagt, wenn wir noch auf die Ernährung eingehen, wir haben ja verschiedene Arten der Ernährung. Wir haben ja die physische Ernährung, also was wir essen oder trinken. Ne? Das heißt, wenn wir halt viel Fastfood essen oder viel verarbeitete Lebensmittel, ist natürlich ein riesen Stress beim Körper. Der macht uns müde, macht uns krank. Ne? Und auch wenn wir zum Beispiel viel Leitungswasser trinken, wo auch mittlerweile auch sehr toxisch ist, ne? macht uns auch krank. Also wichtig ist Wasser, die richtige Ernährung. Das ist jetzt die physische Ernährung. Aber dann haben wir natürlich auch die feinstoffliche Ernährung, wie zum Beispiel, wie wir atmen. Die Atmung ist ja auch die Ernährung. Das heißt, wenn wir gut atmen und Sauerstoff, also das heißt, wenn wir im Stress sind, im Sympathikus, dann atmen wir halt sehr kurz. Und dann haben wir natürlich nicht genug Sauerstoff im Körper. Wir übersäuern. Aber was noch wichtiger ist, ist natürlich die ganz feinstoffliche Atmung, die Gedanken. Welche Gedanken konsumieren wir? Also bin ich positiv eingestellt im Leben gegenüber, also lebensbejahend oder eher negativ? Und das ist halt ein ganz entscheidender Faktor, weil wenn ich ständig Nachrichten gucke und bin ständig in der Angst, dann wird meine Atmung automatisch kürzer. Und wenn meine Atmung kürzer wird, habe ich mehr Cortisol und Adrenalin im Blut. Das macht wieder Blutzuckerspitzen, das heißt, ich gebe Heißhunger auf Süßes, auf schlechte Ernährung. Also die ganzen Ernährungsdinge beeinflussen sich auch wieder gegenseitig. Mhm. Entscheidend.
Absolut. Was ich ganz spannend jetzt nochmal finde, weil der eine oder andere fragt sich jetzt, wie lässt du denn eigentlich das eine in das andere einfließen? Also wenn du jetzt zum Beispiel den Patienten diagnostizierst, dann gehst du ja wahrscheinlich erstmal mit deinen Testmethoden vor. Vielleicht machst du auch Blutuntersuchungen oder du testest kinesiologisch aus. Aber was kann der Patient oder was vielleicht auch für die Co-Therapeuten mal wichtig zu verstehen? Wie gehst du an diesen Patienten dran? Also was ist der erste Schritt neben deinem Mindset-Coaching, sage ich jetzt mal, um mal kurz einzunorden, ist das überhaupt der richtige Patient? Ist der hier in der Praxis richtig? Kann ich ihm überhaupt helfen? Was wäre dann der nächste Schritt?
Also natürlich ganz klar, wenn der Patient kommt, erstmal die ausführliche Anamnese, ne? Dann mache ich meistens eine VNS-Analyse. Also VNS bedeutet vegetatives Nervensystem, die Analyse, wie steht eigentlich mein Sympathikus, wie ist mein Parasympathikus, bin ich regulationsfähig überhaupt? Also regulationsfähig ist, kann ich noch genug Selbstheilungskräfte aufbringen, dass ich mich heilen kann, ne? Ohne fremde Hilfe. Dann teste ich meistens immer grob kinesiologisch durch, was da einfach los ist. Und dann fange ich eigentlich schon das Behandeln an. Relativ flott ins Tun, in die Behandlung rein, weil mir ist wichtig, dass der Patient auch schon gleich in der ersten Behandlung einen Effekt merkt. Weil dann wieder kommt er ins Tun, weil er merkt, es tut sich jetzt was. Es geht ihm besser. Und dann dadurch, dass es ihm besser geht, kommt er natürlich selber auch ins Tun. Ne? Weil ich jetzt am Anfang die erste Band nur Diagnostik mache und er geht genauso raus, wie er vorher war, von den körperlichen Symptomen, finde ich es ein bisschen kontraproduktiv. Es machen leider viele so. Ich bin ja leider Gott sei Dank anders auch, weil ich natürlich aus meiner eigenen Erfahrung spreche. Ich möchte halt immer, dass es besser geht. Es muss flott. Ja. Aber ich muss natürlich auch wieder auf den Patienten einstellen. Aber so würde ich vorgehen. Ich würde gute Anamnese machen, dann gucken, passt es auch, ne? Ja, die Leute, wo zu mir kommen, das passt eigentlich so gut wie immer, weil die Leute kommen durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Und ich mache jetzt ja durch keine Werbung, dann weiß ich schon, was auf mich zukommt, weil wenn die empfohlen werden, dann wissen die schon mal, was denen hier blüht.
Ja, im positiven Sinne.
Ja, geht schon ans Eingemachte. Wir reden auch schon in der ersten Meinung gleich über tiefe Emotionen auch, ne? Also, mache immer gleich einen Test mit denen auch. Ich gebe denen zum Beispiel immer so ein Zettel, gebe ich denen meistens in die Hand. Dann kriegen sie einen Stift, dann stelle ich mein Timer ein, dann habe ich gesagt, du hast jetzt eine Minute Zeit und schreibst mir alle Emotionen auf, was du am Tag spürst. Und dann sitzen sie völlig überfordert da. Und dann starte ich schon die Uhr und sage, schreib los, ohne drüber nachzudenken. Wir können ja über 100 Emotionen spüren, eine über 100. Und dann schreiben die vielleicht maximal vielleicht mal 5, 6 auf. Und von diesen 5, 6 Emotionen sind 4 negativ.
Ja.
Und mein Ziel ist, die Leute dahin zu bringen, wieder lebensbejahend zu werden. Das heißt, die sollen wieder so Gefühle spüren wie Freude, also Lebensfreude, Leichtigkeit, Freiheit, also die Freiheit zu spüren, ich kann tun, was ich will. Mhm. Und die meisten schreiben auf Wut, Trauer, unfrei. Das sind so die typischen Symptome, aber viel Wut ist immer dabei, Sorgen, Angst vor allem. Dominiert halt auch dann das Leben. Du siehst ja auch, guck mal, die schreiben da maximal 6 Symptome auf. Das ist ja wirklich eine emotionale Verarmung. Die spüren immer viel Emotionen und die Emotionen, was sie spüren, sind auch negativ.
Ja, genau. Und das soll dann dein Körper auch als Stimulus verarbeiten. Ne? Gerade Wut ist ja so ein Entzündungsthema. Und die chronischen Entzündungen sind ja nun mal dann in so einem übersäuerten Körper. Also wenn du, sage ich mal, keine positiven Emotionen hast, dann neigst du natürlich zur Übersäuerung, weil du ja eigentlich gegen dein eigenes System kämpfst, mehr oder weniger. Ne? Und das ist eben das Wichtige.
Also du weißt ja, wir haben es ja schon mal besprochen, ne? Beim Abendessen mal, wir sind hier auf der Welt, ich will es jetzt mal in Schulnoten ausdrücken, um ein sehr gutes Leben zu leben und nicht ein befriedigendes Leben zu haben oder ein ausreichendes oder ein mangelhaftes oder ungenügendes Leben. Dafür sind wir hier für Also sehr gut bis gutes Leben.
Ja, und deshalb ist es auch, ich finde diese Methode von dir super, weil es radikal geht. Ja, also radikal im guten Sinne, radikal, Radix, ja, Wurzel, Transformation. Das heißt, alte Muster aufdecken, dysfunktionale Muster aufdecken, schauen, wie kann ich den Körper aufräumen, wie kann ich die zusammenhängenden Emotionen und vor allen Dingen auch mentalen Themen mit reinbringen und wie kann ich mir selbst auf die Schliche kommen, dass ich eigentlich so viel Negativität letztendlich auch in den Körper reingebe, was ja dann irgendwo auch in der ganzen Organstruktur, in der ganzen Zellstruktur letztendlich verarbeitet wird. Und deshalb braucht man sich nicht wundern, warum viele Menschen so laufen, ne? Und nicht frei stehen oder sich nicht am Steuer ihres Lebens fühlen. Ja. Und das siehst du ja in der aktuellen Zeit, finde ich, ganz, ganz deutlich. Wir haben, glaube ich, noch nie so viele auch depressive Menschen gehabt wie im jetzigen Zeitpunkt. Ja, so viele, die resignieren, die nicht mehr wissen, wie sie jetzt, sage ich mal, wieder nach vorne kommen. Und deshalb braucht es mehr Therapeuten und Ärzte wie wir, sage ich jetzt mal, die wirklich auch so ganzheitlich dem Patienten helfen können und wollen. Weil viele unserer Kollegen steigen natürlich da auch aus, weil sie sagen, ich habe nicht die Praxisstruktur, das ist viel zu komplex, da habe ich gar keine Lust, mich jetzt reinzudenken und jetzt muss ich damit noch um die Ecke kommen. Ja, aber das ist meiner Meinung nach der Weg der heutigen Therapie.
Ja, dann, du wirst heutzutage keinen Patienten mehr gesund bekommen, wenn du nur osteopathisch behandelst oder nur die klassische Zahnmedizin machst oder nur rein psychisch arbeitest. Es wird nicht funktionieren. Das war auch damals, darf ich noch ein Fallbeispiel bringen?
Ja, bring bitte. Hätte ich jetzt sowieso noch auf was angesprochen, weil das ist ja immer das Interessante. Wie kann man es verknüpfen, ne?
Ich erzähle halt immer gerne Geschichten, weil, also Geschichten erzählt man den Kindern, um einzuschlafen und Erwachsenen, dass sie aufwachen, ne?
Ja, sehr gutes Beispiel, ja.
Aus meiner eigenen Erfahrung wieder, ich habe so einen mentalen Mentor, das war Christian Bischoff, ne? Und bin ich auch wieder durch meine ehemalige Freundin hingekommen. Wir waren dann schon in der Trennungsphase, wo wir zusammen hingekommen sind. Und hatten dann aber schon Zimmer gebucht, ein Doppelzimmer und sind auch zusammen auf Seminar, weil wir waren eigentlich schon getrennt und ich hoch emotional, ich wollte eigentlich meine Beziehung damals wieder kitten und bin auf dieses Seminar, auf dieses mentale Seminar und habe Kopfschmerzen gehabt, ich habe Stressschweiß gehabt, ich habe gestunken, also unglaublich, also wenn du viel Stress hast, dann also emotionalen Stress, dann fängt der Schweiß auch anders zu riechen, dann durch die Hormone, ne? Mhm. Overdate fast und richtig Kopfschmerzen und ich habe von dem Seminar zwar wichtige Dinge mitgenommen, aber wirklich vielleicht nur ein Viertel von dem ganzen Seminar, weil ich so mit mir beschäftigt war. Und daraus ist dann mein erster Vortrag entstanden, weil damals ging ja die Persönlichkeitsentwicklung so 2016, 17 nochmal richtig durch die Decke. Aber jeder Speaker, auch Christian Bischoff oder wie sie alle heißen, oder Bodo Schäfer oder Tobias Beck oder wie sie alle heißen, haben immer eine entscheidende Sache vergessen. Und daraus ist mein erster Vortrag entstanden, die fehlende bzw. die entscheidende Komponente der Persönlichkeitsentwicklung, der physische Körper. Mhm. Unser Erfahrungsinstrument Körper funktioniert denn? Und du gehst mit Kopfschmerzen auf ein Seminar. Dann nimmst du davon einfach nichts mit. Mhm. Ja. Und so, solche Erfahrungen habe ich halt auch in meinem Leben gemacht. Ich lerne eigentlich nur durchs Leiden.
Ja, gut. Es gibt ja nur die beiden Wege, ne? Bewusstsein oder Schmerz. Und der Schmerzweg wird leider häufiger gewählt.
Ja, ja, ganz klar. Also mittlerweile ticke ich dann auch anders, ne? Aber früher war das halt so, ich bin erst ins Tun gekommen, wenn ich richtig gelitten habe. Und ja, aber es war mein Weg, ne? Ich musste beide Seiten kennenlernen. Genau, und so ist dieser erste Vortrag entstanden mit der fehlenden Entwicklung, der Persönlichkeitsentwicklung, der physische Körper. Und wenn der Körper einfach nicht gesund ist, egal ob du jetzt tote Zähne hast oder deine Verdauung nicht passt, stell dir vor, du hast Durchfall ständig, ne? Und du hockst auf so ein Seminar und musst ständig aufs Klo, kriegst auch nichts mit. Deswegen ist das so wichtig, den physischen Körper also auch gesund zu bekommen. Also es geht nicht nur um den emotionalen Körper oder den genetischen Körper, sondern wir müssen auf allen Ebenen arbeiten, damit wir ein sehr gutes bis gutes Leben haben.
Vor allen Dingen Präsenz im Moment tatsächlich. Das fällt natürlich heute sehr, sehr schwer, weil wir so multifunktional sind. Wir werden von allen Ebenen beschallt. Ja, man legt sich hin und hat 1000 Gedanken, kenne ich ja auch selber, ne? Dann muss man sich erstmal wieder ausrichten und sagen, Moment, hier atmen. Mir hilft dann immer der Sport oder einfach die Erdung über, ja, spazieren gehen mit dem Hund oder mit den Kindern irgendwie was Tolles machen oder tatsächlich kreativ sein, im Sinne von basteln oder so. Aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man da immer wieder die Verbindung hat, weil du sagst nämlich was vollkommen Richtiges. wir haben halt einen Körper. Das unterscheidet uns ja von vielen anderen Dingen. Und wir handeln, wir fühlen oder beziehungsweise unser Handeln ist bestimmt vom Fühlen, von Emotionen und von Ausrichtung. Und entsprechend muss diese Schnittmenge auch laufen. Ich sehe es bei meinen Patienten immer wieder, die haben einen super Download, aber die haben gar keine Erdung. Null. Da ist nichts da, die sind schwirren im Orbit. Und dann gehört das auch, ehrlich gesagt, zu meiner Aufgabe, die erstmal wieder nach unten zu bringen und zu sagen, pass auf, so und so und so ist diese Bahn. Und da musst du erstmal stehen und auch im wahrsten Sinne des Wortes stehen. Ja, und da hat der Biss natürlich sehr viel mit zu tun. Aber dass du überhaupt auch wieder eine Präsenz in deinem Körper hast. Ja. Weil der Körper muss ja dann auch, oder der Schmerzkörper muss in dem Moment ja auch viel präsenter sein, damit du wieder auf den Boden der Tatsachen kommst. Ja,
absolut.
Und das sind so Themen. Aber erzähl doch bitte noch ein schönes Beispiel, wo man so ein bisschen versteht, wie komplex sowas einfach zu behandeln ist. Weil jetzt weiß der eine oder andere zwar, okay, das und das und das verknüpfe ich miteinander, aber es gibt ja oftmals diese speziellen Themen, wo wir einfach auch noch mal dran denken müssen, dass das und das zum Beispiel auch mit reinspielt. Ich weiß, es ist manchmal eine Frage, wo man denkt, es ist doch so komplex, aber...
Nee, okay, also ich nehme mal ein Fallbeispiel her. Ich kann noch nicht die Zunge da aufzählen, ich habe überlegt, ob ich das Richtige nehme. Also ich betreue auch viele Profisportler. Und ein Profisportler, das war 2016, genau, kurz vor der WM, hat er sich sehr stark verletzt gehabt. Jetzt muss ich überlegen, irgendein Band im Knie, glaube ich, genau, das Band im Knie war gerissen, das Innenband. Und ist eigentlich dann unmöglich, da damit zu starten, dann bei der WM. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, Marco, ich habe mir das Band gerissen, was können wir tun? Weil die sagen alle, ja, es ist vorbei, ich kann jetzt zur WM. Und dann habe ich zu ihm gemeint, ja, sieht schlecht aus, habe ich gesagt, ne? Und er sagt, Marco, ich will so einen Scheiß nicht hören von dir, sonst kann ich nämlich nichts mehr mit. Okay, dann hat er vollkommen recht gehabt, ne? Weil wenn du sowas dann erreichen willst im Spitzensport, letzten 5% nochmal geht, dann brauchst du einfach ein Umfeld, was, ne? Okay, lass mich 2 Tage drüber schlafen, habe ich gesagt, dann haben wir uns echt was überlegt und wir haben ja praktisch alles auf der körperlichen Ebene getan. Wir haben seine Faszien frei gemacht. Alles außer uns Knie frei gemacht. Das ist, dass jedes Körperteil um das Gelenk rum, ich fast schon ein bisschen hypermobil war, dass er die Bewegung ausgleichen konnte, was im Knie stattgefunden hat. Das haben wir über die Faszientherapie gemacht und über die Osteopathie. Wir haben die Ernährung komplett umgestellt. Ne, dass er viele entzündungshemmende Nahrungsmittel. Und natürlich haben wir sein Mindset umgestellt, entwickelt, auch trotz der Verletzung, Chancen, um den Titel zu haben, weil er war natürlich ein Podiumskandidat auf jeden Fall. Und durch die Verletzung, das war ich normal auf theoretisch nicht möglich. Aber praktisch haben wir so einen Glauben dann entwickelt, dass er das dann gepackt hat. Ja, das war schon richtig cool dann. Ja. Ne? Also das hat er dann auch wirklich gepackt. Er ist so nicht aufs Treppchen gekommen, er ist dann, glaube ich, 6. insgesamt geworden von 30. Aber trotz so einer Verletzung, also was da alles möglich ist. Ne? Also, wie gesagt, auch wieder über die Struktur gearbeitet, ne, über Faszien, Osteopathie, die ganzen Arterien freigemacht, dass ein schneller Heilungsprozess da war. Dann ganzen Gelenke freigemacht. Klar, wie gesagt, über die Ernährung nochmal gearbeitet, dass wir da wirklich wirklich Superfoods nur gegeben haben. Der hat sich wirklich nur die grüne Liste reingezogen. Die grüne Liste heißt, sind alles anti-entzündliche Nahrungsmittel, wo uns viel Power geben. Alles, was uns Energie zieht an Nahrungsmittel, haben wir weggelassen. Und natürlich absolut viel emotional gearbeitet. Den Glauben entwickelt, es ist trotzdem möglich.
Es gibt. Das unterschätzen die meisten tatsächlich, wie stark wirklich die Gedanken sind und das Mindset. Ich meine, das wissen wir natürlich, aber du sagst jetzt gerade schon Profisport. Ich habe letztens noch mit jemandem zusammengesessen, der auch sehr aktiv im Profisport ist. Und da sind wir nochmal auf diese Verläufe der letzten Jahrzehnte und wie Sportler mittlerweile auch vorbereitet werden. Ja, und wie wichtig diese mentale Stärke ist und wie am Ende entscheidet das darüber. Ja, und es gibt ja auch Studien darüber, dass du zum Beispiel, wenn du, sag ich mal, der Underdog bist, dass du dann auf einmal Gewinnangst hast. Weil du irgendwie für dich selbst sagst, ich kann doch jetzt nicht den Favoriten hier schlagen. Das geht doch gar nicht. Ja, und da sind wir wieder an dem Punkt, die eigene Größe irgendwo anzuerkennen und sich nicht klein zu machen. Aber das ist so Wahnsinn, wie man das dann auch teilweise sieht, wenn dann wirklich Leute antreten, die die Favoriten schlagen können und dann nervös werden, weil sie sagen, und jetzt, was mache ich denn, wenn ich das jetzt tatsächlich schaffe? Und darauf hinzuarbeiten, und das betrifft ja jetzt nicht nur die Leistungssportler, sondern das betrifft ja jeden von uns. Nicht nur im Breitensport, sondern jeder Mensch, der einfach hier lebt, braucht ein gutes Mindset und muss wirklich auch bereit sein, seine Gedanken zu sortieren und auszumisten. Und jetzt sagt der ein oder andere, ich weiß jetzt schon ganz genau, die ein oder anderen fühlen sich jetzt schon wieder getriggert. Ja, wenn ihr wüsstet, ihr habt jetzt leicht reden, ich habe das und das und das gerade hier zu tun. So einfach ist es nicht. Und da sage ich ganz provokant, doch, es ist dein Schritt, es ist deine Wahl.
Also es ist ja, ich muss leider nochmal ein kurzes Beispiel anbringen. Als ich klein war, also im Kindergartenalter, ich habe ja wirklich eine wunderbare Kindheit gehabt, muss ich sagen. Also meine Eltern ganz klasse. Ich habe die Freiheit gespürt, wirklich, ne, bis ich in die Schule gekommen bin. Ne? Und ich musste dann praktisch zu so einem Einstellungstest. Tatsächlich einmal auf den Seminaren, wo ich halte. Das war ein ganz prägendes Beispiel ist. Viele Leute bekommen ja so ein Stempel schon drauf. Ne? Das heißt, wenn abgestempelt, ne? Stell dir mal vor, jetzt einer geht jetzt in die Sonderschule oder so, ne? Hast du schon, einer hat ADHS, kriegst einen Stempel, ne? Und das ist ja eigentlich schon eine Abstempelung von der Gesellschaft, ne? Also bist ja schon abgeschrieben. Und bei mir war es halt so, ich bin zu den Einstellungstest gegangen und mein Leben besteht eigentlich nur aus Spielen. Heute auch. Ich mache ja nichts anderes als Spiel. Ich bin hier ein Detektiv, finde raus, was die Leute haben. Und dann muss ich rausfinden, wie ich es wegkriege. Das ist ein Detektivspiel. Ne? Und mein Leben ist einfach nur ein Spiel und ich möchte es auch nur spielen. Aber meine Freiheit, mein Spielen ist weggegangen, wo ich in die Schule musste. Also bin ich zu dem Einstellungstest gekommen. Mhm. Das Fenster und da war der Pausenhof. Und draußen haben die anderen Pause gehabt und haben Fußball gespielt. Was habe ich gemacht? Ich weiß noch ganz genau, wie der Test aussah. Ich habe dann praktisch mal nach Zahlen gehabt. Und ich habe irgendwas drauf gekritzelt, war in Rekordzeit fertig, habe das Blatt abgegeben, bin auch zum Fußballspielen. Und er hat dann die Schule bei meiner Mutter angerufen und hat gesagt, wir können ihren Sohn nicht einschulen, der muss in die Sonderschule, der hat alles falsch. Verstehst du? Und meine Mutter hat gesagt, das kann nicht sein, der kann daheim alles, ne? Und dann hat meine Mutter dafür gekämpft, dass ich doch in die normale Schule gekommen bin. Und sonst würde ich hier nicht hier sitzen. Wenn meine Mutter nicht damals für mich gekämpft hätte, würden wir zwar uns hier nicht unterhalten. Dann wäre ich in die Sonderschule wahrscheinlich gekommen und hätte einen Stempel gehabt. Ja, du verstehst mich, ne? Mhm. Das ist halt krass, weil ich das erst ziemlich spät erfahren habe. Und dadurch, habe ich eigentlich noch mehr Empathie entwickelt und Empathie ist ja auch eine meiner großen Stärken, wie sich Kinder auch fühlen, wenn sie abgestempelt werden. Wenn zum Beispiel jetzt hier jemand reinkommt mit ADHS, dann weiß ich, der hat kein ADHS, der hat irgendwas anderes, der hat ein anderes Problem, wir müssen es bloß hinkriegen. Und wir müssen wieder beibringen, dass ADHS kein Stempel ist und ADHS ist einfach ein Symptom. Keine Krankheit, es ist einfach ein Symptom, dass irgendwo was nicht passt und wir müssen rauskriegen, was ist es. Oder wenn hier Patienten reinkommen, Erwachsene mit zum Beispiel der Diagnose Fibromyalgie, das sagt die Schulmedizin, nicht heilbar, sondern das suggerieren die dann durch den Leuten auch. Mhm. Und erstmal den Glauben wieder entwickeln, dass es heilbar ist. Mhm. Jetzt viele Ärzte anträgen, es ist heilbar. Auch Rheuma ist haltbar, weil es einfach ein Autoimmungeschehen ist. Autoimmungeschehen ist immer durch eine offene Barriere im Darm, in der Lunge oder in den Mundschleimhäuten. Ne? Und wenn wir die schließen und das entgiften und die Sauerstoffsättigung wieder hochfahren, dann ist alles haltbar, ganz klar. Oder die Emotion natürlich wieder gelegt.
Also gerade wenn du Rheuma ansprichst, Rheuma ist oftmals ja die Schutzfunktion. Und da ist die Frage, vor was? Ja, vor was? Und ich habe tatsächlich auch einige Patienten, im Patientenstamm, die Rheuma haben und die schon viel auf der Mindset-Ebene arbeiten, die aber noch nicht bereit sind, in die wirklichen Kisten zu schauen. Und das tut weh. Das ist leider so. Es tut weh und trotzdem sagt der Verstand, ja, ich mache doch schon so viel. Nee, also das muss jetzt aber reichen. Aber dabei gucken sie nicht, weißt du, die gucken nicht unter den Tisch. Die Tischdecke wird schon mal weggeräumt, aber derjenige, der da unterm Tisch sitzt, nee, den wollen wir jetzt mal nicht sehen. Und genauso ist das mit ADHS. Habe ich letzte Woche noch drüber gesprochen. Es gibt so viele Kinder mittlerweile, die ADHS diagnostiziert bekommen. Und was ist der Standard? Medikamente. Das kann es doch nicht sein. Wenn wir tatsächlich jetzt aus meiner Perspektive, oder gebe ich ja auch immer dann die Impulse und sage, okay, wir gucken jetzt mal nach Mund-Nasen-Atmung, wir gucken mal nach der Darmgesundheit, wir gucken mal vielleicht auch nach der Genetik. Denn ganz viele Kinder, die mit ADHS diagnostiziert werden, haben tatsächlich ein Problem, dass sie Stresshormone rein genetisch nicht schnell genug abbauen können. Ja, ein KOMT zum Beispiel haben. Ja. Habe ich letztens auch mit Carsten Jung drüber gesprochen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und wie du schon sagst, Die Kinder transformieren ja auch für uns, egal wie alt sie sind. Die leben in unserem Kontext, die leben in unseren Themen und natürlich müssen die da irgendwas verarbeiten. Und dieses ganze Konstrukt aus Genetik, aus Struktur, aus der falschen Atmung. Ich meine, was macht eine falsche Atmung? Die treibt die Herzfrequenz hoch, die Atemfrequenz geht hoch, die Gehirnaktivität wird eine andere. Dann kommen noch die ganzen Handy und Tralala, YouTube-Shorts und was weiß ich nicht alles, was die Kinder machen oder dieses Rumgedaddel. Dann hast du doch schon ein Konglomerat von Negativ-Einflüssen. Und ich finde das erschreckend. Ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen, die sagte, in der Klasse meines Sohnes sind 8 Leute, die ADHS diagnostiziert bekommen. Das ist doch verrückt. Das ist doch wirklich verrückt. Und da bedarf es einer ganzheitlichen Herangehensweise. Sonst sind das nachher alles Ritalin-Kinder.
Das Problem in unserer Gesellschaft, wir haben ja verschiedene Schubladen, ne? Ja. Und das sind das Symptom, da bist du in die ADS-Schublade gesteckt oder in die ADHS, sondern in ADS-Schublade, ne? Also die Tagträume dann, oder in diese Schublade oder in diese Schublade, ne? Und dieses Schubladendenken ist für uns einfach, ich muss mal so krass sagen, wie es ist, ist bei uns, ist der Tod, weil gestempelt wirst, stirbt unser Mindset und stirbt unser Körper irgendwann vor sich hin. Mhm. Das ist ganz, muss ich ganz krass so sagen, weil ich selber miterlebt habe, ne?
Ja, und überleg mal, du hast dann tatsächlich, bist ein Kind, was hyperaktiv ist und was einfach sagt, ich habe so einen Druck in mir, ich muss das abbauen, ich kann nichts dagegen tun, ich kann nicht still sitzen. Ja, dann ist ja die Frage, warum? Ne? Und wenn ich jetzt mal überlege, dass das alles junge Kinder sind von vielleicht 8, 9, 10 oder vielleicht auch 13, 14, die werden jetzt schon so unterdrückt. Was werden das für Erwachsene, wenn die eigentlich immer ruhig gestellt werden, weil sie nicht in in eine Schublade passen. Das ist schlimm. Also ich sehe da wirklich eine ganz große Herausforderung und kann nur hoffen, dass da auch die Medizin mit den schulischen Themen zusammenarbeitet und dass man da wirklich auch eine gute Schnittmenge findet. Denn bei mir war es natürlich nicht anders. Ich war jetzt auch nicht die Musterschülerin in der Schule und habe gesagt, oh yeah, ich freue mich, heute nochmal Mathearbeit, da kann ich ja mal richtig was rausholen. Nee, ich habe tatsächlich erst im Studium angefangen zu lernen. Und ich meine, ich habe selber Kinder, die kommen natürlich dann auch immer zu mir und sagen, Mama, wie waren denn deine Zeugnisse? Da haben wir letztens nochmal die Zeugnisse uns angeguckt und habe ich gedacht, das ist ja ein Wahnsinn, dass ich überhaupt ein Abitur geschafft habe. Ja. Also einfach aus Faulheit, nicht aus Dummheit, bestimmt nicht. Nee. Einfach aus Faulheit.
Ja, ich würde es gar nicht Faulheit nennen, sondern wir haben den Sinn da nicht gesehen.
Ja, oder genau. Ich habe den Sinn überhaupt
nicht verstanden. Wie auch du, ne, durch die Schule einfach durchgestängelt, dass ich halt gerade so meinen Abschluss geschafft habe. Ne? Und danach hat es eigentlich erst wieder angefangen, wo ich gewusst habe, okay, das und das will ich machen. Dann hat es mein innerlicher Antrieb wieder angefangen. Und ich habe dann angefangen, wo ich dann den Physio gemacht habe oder den Masseur gemacht habe. Ne? Da hat es dann wieder angefangen, wo ich dann wieder ins Tun gekommen bin. Aber die Schule einfach nur durchstängeln. Wie gesagt, wenn du keinen Sinn hast im Leben, ne, dann stehst du auf mit Bauchschmerzen, weil du denkst, was muss ich da für einen Schrott machen? Und dadurch hilft uns ja natürlich auch die junge Design. Generator.
Nein, ich bin Projektor.
Oh, sehr gut.
Mit Wurzelmotor.
Und Generator.
Jetzt so einiges.
Ja. Der Generator sollte halt viele Dinge machen, was ihm Spaß macht. Und die Schule war halt grausam für mich, deswegen war ich dann auch so oft krank. Ne? Also ich hatte in einem Jahr, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Fehltage ich hatte, das war schon, meine Mutter hat sich manchmal geschämt für mich, weil ich so viele Fehltage hatte. Ja. Aber natürlich, weil ich habe mein Design nicht gelebt. Ne? Und jetzt lebe ich mein Design halt und deswegen geht es mir auch gut.
Das ist das. Wir können wirklich vom 360-Grad-Blick wirklich nochmal ganz anders schauen. Ich habe ja tatsächlich den MBA in der Betriebswirtschaft gemacht. Und als ich den damals gemacht habe, habe ich gedacht, meine Güte, sowas müsste es doch eigentlich für uns in der Medizin geben. Das war damals eigentlich mein, sage ich mal, Erwachungsmoment, in dem Moment, wo ich gesagt habe, dass wir, wenn es sowas für die Betriebswirtschaft gibt, wo wir wirklich ein Unternehmen ganzheitlich auf allen Ebenen betrachten, warum machen wir das eigentlich in der Medizin nicht? Und das war dann so, wo ich gesagt habe, okay, du lebst das für dich selbst. Du setzt es bei den Patienten eigentlich grundsätzlich auch immer ein, aber nicht in der letzten Konsequenz, dass du das alles in ein Konzept immer fließen lässt. Ne? Du gibst zwar die Impulse, aber du gibst es so ein bisschen dem Patienten in die Hand. Und das war eigentlich der Startschuss, wo ich gesagt habe, nee, also das, wenn es sowas in der Betriebswirtschaft gibt, dann muss das der Weg sein, dass es sowas logischerweise auch für die Gesundheit gibt, weil das ist ja genau das. Wir sind ein denkender Mensch, wir sind ein fühlender Mensch. Das unterscheidet uns ja vom Roboter. Und genau da müssen wir natürlich dann auch behandlungstechnisch ansetzen, um die Brücke zu bilden und dem Patienten dann Möglichkeiten zu zeigen, wie er das Ganze, sage ich mal, auf die Kette kriegt. Das ist ja dann in dem Moment meine Herangehensweise zu sagen, ich projektiere, wenn du so willst, das Ganze und lass alles mit einfließen und dann schauen wir, was wir hier machen können. Aber dafür muss ich eben auch bereit sein, so komplex zu denken oder zumindest mal mein Netzwerk so aufzubauen, dass ich weiß, das habe ich erkannt, das habe ich erkannt, ich mache es selber nicht, aber ich weiß, wo ich ihn hinschicke.
Ganz genau.
Und das ist ja die Stärke, die wir uns allen auch, sage ich mal, zunutze machen können. Und da wünsche ich mir natürlich sehr, dass das in Zukunft vom Einzelkämpfer dann mehr ins Gemeinsame geht.
Ja, hast du ja schon öfters mal gesagt, das geht eigentlich nicht mehr ohne, ne? Ohne das Netzwerk geht es ja eigentlich gar nicht mehr.
Nee. Hey.
Wenn du gesund ein Netzwerk hat, das funktioniert ja auf Dauer nicht, ne?
Muss ja auch gar nicht. Weißt du, das ist ja das, was ich zum Beispiel auch in meinen Ausbildungen immer sage. Ihr müsst erkennen. Und wenn ihr erkennt, dann könnt ihr überlegen, ob ihr euch das Wissen drauf schafft, um das selber zu machen oder zu wissen, an wen schicke ich. Genau. Und dann am besten in der Kombination des eigenen, ja, ich sag mal, des eigenen Behandlungsspektrums. Und dann macht das Ganze auch Sinn. Und dann haben wir auch eine Energie, die gut gebündelt ist. Sonst macht der eine das, der andere macht das. Und der Patient denkt so, meine Güte, 80.000 Sachen. Ich weiß gar nicht, jetzt irgendwie komme ich trotzdem nicht, ne, 100.000 PS, aber trotzdem fährt der Motor nicht. Das ist blöd.
Ja. Ja, deswegen probiere ich auch in der Medialistic Health das alles ein bisschen viel zu kombinieren. Ich bin ja sehr breit aufgestellt durch die ganzen Ausbildungen, eben weil ich eben auch diesen Antrieb hatte, ich will den Patienten zu zig Therapeuten schicken, sondern ich möchte viel selber abdecken, ne, dass sie es gar nicht merken, dass sie eigentlich so viel Input kriegen. Natürlich muss ich dann auch einmal zum Kollegen überweisen, ne, oder zum Zahnarzt oder bei einer Frau zum Gynäkologen, ne, oder mal zum Orthopäden, wenn wir dann nochmal ein bildgebendes Verfahren brauchen. Ne. Aber das fällt dann immer ins Gewicht, weißt du?
Ja, guck mal, es gibt ja auch Sachen, du kannst zum Beispiel jetzt bei dir sofort loslegen. Ne? Ja. Bei uns ist es teilweise so, wir müssen tatsächlich diagnostizieren und dann dem Patienten skizzieren, was jetzt der Weg ist. Und der ist leider in der Zahnmedizin natürlich dann in dem Moment nicht einfach mal eben so gemacht. Natürlich kann ich einen Zahn einmal eben so rausnehmen, aber die Frage ist, was kommt denn dann?
Ja.
Ne? Und natürlich kann man eben mal eine Füllung machen, aber das ist ja auch nur symptomatische Arbeit. Das heißt, wenn wir es ganzheitlich aufstellen, dann muss der Patient natürlich auch wissen, wie seine Reise ist. Und dafür ist es wichtig zu verstehen, welche Baustellen. Und deshalb ist es letztendlich schon so, dass unser Behandlungsweg da am Anfang steht, einfach zu zeigen, was musst du alles mit einbeziehen. Ich finde es super, dass du da so ganzheitlich arbeitest. Und ich wünsche mir sehr, dass es viele Menschen gibt, die deinem Beispiel folgen, die das jetzt als Inspiration auch nehmen und zu sagen, was kann man alles Wunderbares tun, dass Patienten den Weg natürlich zu dir finden. Du bist restlos ausgebucht. Trotzdem hoffe ich, dass da immer wieder Platz für neue ist. Aber ich wünsche mir natürlich auch sehr, dass es von dir Ausbildungen gibt, wo du dein Wissen einfach zur Verfügung stellst und Menschen damit einen Impuls gibst. Einfach einen roten Faden für sich nochmal neu zu entdecken, die vielleicht auch schon tolle Ausbildungen haben, aber die manchmal nicht so richtig wissen, wie verbaue ich das jetzt in ein schönes Konzept, dass es so Hand in Hand fließt.
Ja, natürlich. Also ich bin auch ganz ehrlich, ich finde das Rad jetzt auch nicht neu, aber ich mache es halt auf meine Art und Weise. Ja. Ne? Und das dann halt zu vermitteln, ne, was ist alles möglich und so weiter. Also der erste Kurs, den wo ich jetzt gerade noch am Kreieren bin, ist halt der Metalistic Lifestyle. Da bringe ich praktisch den Leuten meinen Lifestyle bei, von der Ernährung übers Mindset. Das wird der erste Kurs sein. Und dann natürlich kommt auch ein Technikkurs, ne, die wo unterteilt sind dann in strukturelle Techniken, aber auch Ernährungsmedizin und auch wieder sympathische Technik einfach zu zeigen. Ne? Einfach, was ist alles möglich, wie kann man es kombinieren am besten. Aber als erstes ist halt wirklich für mich wichtig, der Metalistic Lifestyle zu machen. Der ist für Therapeuten und auch für Patienten, aber auch gleichermaßen, weil ich muss ihnen erstmal beibringen, wie funktioniert das Leben denn überhaupt? Was sind meine Muster? Warum falle ich immer wieder ins alte Muster zurück? Warum bekomme ich immer Symptome? Der Routinenaufbau. Ne? Also wenn ich zum Beispiel, ich habe viele Routinen, aber unbewusste Routinen, aber wenn ich zum Beispiel, eine Routine könnte sein, ich könnte jeden Tag eine Tafel Schokolade essen. Ist eine Routine, ist aber keine gute. Ne? Ist eher,
ja, aber gutes Beispiel, ja. Das ist, ja.
Oder jeden Tag 4 Stunden Fernsehen zu gucken, ist auch eine Routine. Aber meine Routinen sind halt zum Beispiel, ich wache so selber zwischen 5:30 und 6 Uhr früh auf. Dann habe ich meine Me-Time für mich. Das heißt, von 5:30 bis 7:30, bevor ich zur Arbeit anfange, darf mich auch keiner stören. Das ist meine Zeit, wo ich meine Routinen mache. Da mache ich meinen Sport, da fahre ich gerne zum Laufen, egal bei welchem Wetter. Oder ich fahre Fahrrad auf den Hometrainer, dann mache ich ein bisschen Yoga, mache ein bisschen Krafttraining. Dann mache ich 20 Minuten jeden früh Mindset-Training, also bin für, das sage ich mir ständig, für was ich alles dankbar bin, was überhaupt in meinem Leben sogar ist. Ja, aber ich habe es eigentlich schon in meinem Körper drin. Und das will ich den Leuten dann auch beibringen, ne? Und dass die Leute einfach wirklich ein sehr gutes bis gutes Leben haben. Das ist so Metallistic Lifestyle, wo ich für mich kreiert habe und den, wo ich dann auch den Leuten beibringen will.
Sehr schön.
Ja, weil es die Voraussetzung ist für ein sehr gutes bis gutes Leben. Wenn das Mindset nicht passt, du weißt, in jedem Symptom steckt eine Emotion. Und wenn wir die Emotionen nicht im Griff haben, wird es schwierig. Also ganz klassisch gesagt, die Qualität deiner Routinen ist die Qualität deines Lebens.
Vor allen Dingen braucht man eine Struktur, tatsächlich. Und diese Struktur sollte einen nicht erdrücken, sondern bestmöglich das Fundament dafür bieten, sich zu entfalten. Und das ist leider das, wo es halt vielen Menschen dann doch fehlt, ne? Und dann fließt eben auch dann eine bestimmte Energie nicht mehr. Marco, am Ende frage ich immer, hast du einen schönen Impuls für ein gutes Buch oder für eine Zeitung oder irgendwas, wo man sagen kann, hey, da kann ich mir, oder ein Podcast?
Also, dein Podcast, also nicht mehr.
Da kann ich mir eine Information nehmen oder für mich einfach nochmal vielleicht ein Spezialthema oder ein generelles Thema anschauen.
Also generell fange ich immer viel mit Mindset an, also ganz entscheidendes Buch für mich waren eigentlich zwei. Das ist einmal das klassische Think and Grow Rich. Julian Hill, also denke nach und werde reich. Das Lola-Prinzip, das sind so meine Erzählungen gewesen. Und das muss ich auch sagen, für Fortgeschrittene, die ganzen Osho-Bücher. Das ist eines meiner Lieblingsbücher.
Mut, ja, schön.
Also das am Anfang zu lesen, würde ich jetzt nicht empfehlen, weil es einfach...
Es ist schwierig.
Ich habe das mal vor 10 Jahren das erste Mal gelesen, habe ich es überhaupt nicht verstanden, habe ich nach 3 Seiten schon wieder weggelegt und jetzt habe ich es schon 5-mal durch, weil ich es jetzt mittlerweile verstehe. Das sind meine 3 Bücher, wo ich so empfehlen würde. Am Podcast würde ich auf jeden Fall deinen empfehlen, weil sehr, sehr viel Input drin ist. Danke. Also nicht, weil du es jetzt bist, sondern ich höre mir das wirklich gerne an, weil es einfach gut erklärt ist. Ich erkläre meinen Patienten anhand von deinem Podcast, warum Amalgam schlecht ist. Oder mein Amalgam-Vortrag auf Instagram ist nur erschienen, weil ich das von dir gehört habe.
Danke. Schön.
Ja, auch ganz klar.
Ja, aber das freut mich, dass das so eine Impulskraft hat, ja, weil das zieht ja immer weitere Kreise und genau das ist es ja.
Wichtig ist auch für mich nochmal so ein Tipp. Also wie gesagt, zwei Tipps. Baut euch gute Routinen auf. Gute Routinen, wie ich es gerade erklärt habe, wenn ihr jeden Tag eine Tafel Schokolade isst, ist auch eine Routine, aber eine schlechte. Also baut euch gute Routinen auf. So 2, 3, was ihr jeden Tag so macht. Es muss wie Zähne putzen oder wie früh aufs Klo gehen, ist auch eine Routine, was uns einfach voranbringt. Und sucht euch Mentoren. Also ich habe echt das Glück gehabt, ich habe gute Mentoren gehabt, die wo fachlich sehr gut waren. Menschlich lässt sich manchmal ein bisschen auch streiten, ne, bei manchen Mentoren. Ist aber auch ganz egal. Also da gehört zum Beispiel jetzt auch Jean-Pierre Barral dazu, Osteopath. Guido Mehrt von meiner Osteopathie-Ausbildung, Norbert Fuhr gehört dazu. Du bist auch einer meiner Mentoren. Wenn es um die Zahngesundheit und um das Ganzheitliche geht, das ist natürlich schon für mich sehr bereichernd. Ne?
Muss ich auch sagen. Ja. Das ist schön. Also wirklich das Mindset wirklich so offen und alles miteinander verbinden und dann seinen Weg finden und sich auch trauen. Ne? Mut gehört da auch zu dem Weg. Marco, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Das war ein sehr schönes Gespräch und wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, macht mal eine Fortbildung mit Marco mit. Der kann super erklären, wirklich. Ich würde von dieser Seite sagen, dass ich schon einiges gehört habe, aber Markus Ausführungen, die sind nochmal echt ganz speziell und die geben immer den Aha-Effekt. Also von daher ist das immer eine Bereicherung und ich freue mich schon, wenn du den ersten Kurs rausbringst. Ich bin auf jeden Fall am Start, das sage ich dir jetzt schon. Also ganz lieben Dank, Marco. Ich freue mich, dass wir noch viel von dir hören werden und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen.